Andreas Bernhard. Kinder machen. Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie. Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung. Als zu Beginn der 1960er Jahre die Antibabypille als Verhütungsmittel zugelassen wurde, war das für viele Frauen ein Befreiungsschlag. Von nun an stand es ihnen frei zu entscheiden, ob, wann und mit wem sie Kinder zeugten bzw. nicht zeugten. Wer nicht wollte, musste nicht. Doch was war mit denen, die wollten, aber nicht konnten? Etwa 20 Jahre später setzte die Wissenschaft zum nächsten großen Sprung an. Durch Insemination sollte es auch Frauen, die aus körperlichen oder anderen Gründen nicht zur Fortpflanzung fähig waren, ermöglicht werden, ein Kind zu bekommen. Seitdem hat sich die Reproduktionsmedizin enorm weiterentwickelt. Inzwischen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, auf künstlichem Wege ein Kind zu bekommen, und sie alle haben ihre Vor- und Nachteile. Welche das sind, erfährst du in den folgenden Blinks. Du lernst alles über die verschiedenen Reproduktionstechnologien und ihre Entstehungsgeschichte. Du erfährst, wer sie auf wessen Kosten nutzt und was das für gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen kann. Blink Nummer 1. Die Empfängnislehre hat eine lange Geschichte wissenschaftlicher Irrwege hinter sich. Jedes Kind weiß heute, wo Babys herkommen. Bis vor 200 Jahren war das jedoch noch anders. Damals wusste man kaum etwas über die Entstehung neuen menschlichen Lebens und es kursierten Theorien und Vorstellungen, die teilweise abenteuerlicher waren, als sie sich ein Kleinkind heute ausdenken könnte. Aristoteles zum Beispiel glaubte im 4. Jahrhundert vor Christus, Kinder würden aus Menstruationsblut entstehen. In seiner Empfängnislehre über die Zeugung der Geschöpfe erklärt er, dass menschliches Leben beim Geschlechtsakt gezeugt werde, und zwar aus dem Samen des Mannes und dem Regelblut der Frau. Dabei liefere das Blut der Frau lediglich die Materie für den neuen Körper. Der Samen des Mannes hingegen sei für die eigentliche Zeugung zuständig, denn in ihm wohne die Schöpfungskraft. So wie der Schreiner das Holz verarbeitet, so schaffe der Samen aus dem Baustoff der Frau neues Leben. Die Vorstellung, dass allein der Mann die Kraft besitzt, neues Leben zu zeugen, hielt sich bis zur Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine weitere, ebenso krude Theorie stammt von William Harvey, Leibarzt des englischen König Charles I. Als Mediziner genoss er hohes Ansehen. Daher war man geneigt, ihm zu glauben, als er Mitte des 17. Jahrhunderts behauptete, die Gebärmutter sei ähnlich aufgebaut wie das menschliche Gehirn und jede Schwangerschaft zu vergleichen mit einer Idee. Diese Idee, erklärte Harvey, werde dem Gehirn beim Geschlechtsakt durch das männliche Glied injiziert und materialisiere sich anschließend, sodass ein Kind entstehe. Auch in dieser Theorie wurde der Frau jede Relevanz beim Zeugungsakt abgesprochen. Wenige Jahre später konnte sich die Präformationslehre durchsetzen. Der französische Philosoph Nicolas Malebranche hatte ihr 1674 mit seiner einflussreichen Arbeit über die Wahrheit zu hoher Bekanntheit verholfen. Sie besagt, dass Gott bei der Schöpfung der Welt bereits jedes einzelne Leben geschaffen und im Körper der ersten Wesen verborgen hat, in unendlich kleiner Form. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb man im Allgemeinen bei dieser Auffassung. Die Frage war nur, wo genau befanden sich all die winzigen Menschlein? Hatte Gott sie in Adams Testikeln versteckt oder doch eher in Evas Eierstöcken? Basierend auf der Präformationslehre gründeten sich zwei Denkschulen, zwischen denen es immer wieder zu Kontroversen kam. Die sogenannten Ovisten glaubten, das fertige Leben befinde sich in den Eizellen der Frau, um dort von den Spermien des Mannes aktiviert zu werden. Die Animalkulisten hingegen waren der Meinung, bei den Spermatierchen handele es sich bereits um kleine Embryonen, die im Körper der Frau nur noch anzuwachsen bräuchten. So wurde die Wissenschaft durch die Opposition zwischen den Geschlechtern und das religiöse Schöpfungsnarrativ immer wieder auf Abwege geführt. Wie die Wahrheit letztlich doch ans Licht kam, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Im 19. Jahrhundert schufen die Erkenntnisse der Zelltheorie die Basis einer modernen Empfängnislehre. Die Präformationslehre hatte zwar durchaus ihren Reiz und Nutzen, wies aber einige argumentative Schwachstellen und Erklärungslücken auf. So konnte man sich beispielsweise nicht erklären, warum es trotz Gottes Aufsicht zu Missbildungen oder Krankheiten bei Tieren und Menschen kommen konnte. Wenn Gott allein für die Entstehung allen Lebens zuständig war, so die Überlegung, dann müsste er auch für jede Schwäche seiner Schöpfung verantwortlich sein. Dieser Gedanke widersprach allerdings dem Glauben an Gottes Unfehlbarkeit. Unerklärlich blieb auch die Tatsache, dass aus zwei verschiedenen Arten wie Pferd und Esel Hybride entstehen können oder der Fakt, dass Kinder oft beiden Elternteilen ähnlich sehen. Wenn doch das vollkommen entwickelte Leben bereits im Spermium bzw. in der Eizelle gespeichert war, wie konnten solche Überschneidungen dann entstehen? Mit der Zeit wurden immer mehr Fragen aufgeworfen, weil sich die neuen Entdeckungen und Erkenntnisse der Naturforschung nicht mehr mit der Präformationslehre in Einklang bringen ließen. Abraham Tremblay beispielsweise, ein Zoologe aus Genf, fand 1740 erstmals heraus, dass sich bestimmte Lebensformen selbst regenerieren können. Ursprünglich wollte Tremblay herausfinden, welcher Form von Lebewesen Süßwasserpolypen zuzuordnen sind. Hierfür schnitt er diese in zwei Hälften und untersuchte beide Enden dann unter dem Mikroskop. Zu seiner Überraschung konnte er beobachten, wie sich die jeweils fehlende Körperhälfte aus der anderen heraus regenerierte. Die Regenerationsfähigkeit von Lebewesen deutete auf eine Naturkraft hin, die in der Lage ist, selbst Leben hervorzubringen. Das verstand und akzeptierte man mit der Zeit. Bis sich eine kohärente Theorie über die Entstehung neuen Lebens entwickeln konnte, dauerte es jedoch nochmals 100 Jahre. Den Startschuss für diesen Wettlauf gaben der Botaniker Matthias Jakob Schleiden und der Anatom Theodor Schwann, als sie in den 1840er Jahren die Existenz der Zelle nachwiesen. Unter dem Mikroskop konnten die beiden Wissenschaftler zeigen, dass alle Lebewesen eine einheitliche Zellstruktur aufweisen. Diese Zellen, konstatierten die beiden Forscher, seien das Grundelement eines jeden Organismus. Eine ganze Reihe bahnbrechender Erkenntnisse und Entdeckungen folgte. 1840 begriffen Schleiden und Schwann, dass auch Spermatozoen Zellen sind und nicht Würmer, wie man vorher geglaubt hatte. Und 20 Jahre später, 1860, hatten die Wissenschaftler dieselbe Erkenntnis in Bezug auf die weiblichen Eizellen, die sich sogar als die größten Zellen des gesamten Organismus erwiesen. Hinzu kamen weitere revolutionäre Entdeckungen, die den Fortschritt der modernen Erkenntnistheorie befeuerten. So begriff der deutsche Arzt Robert Remack 1852 erstmals das Prinzip der Zellteilung. Und 1876 erkannte der Evolutionsbiologe Oskar Hertwig, dass neues Leben durch die Verschmelzung und anschließende Teilung zweier Zellkerne entsteht, und zwar der des Spermiums und der Eizelle. Link Nummer 3. Welche der beiden Methoden der In-vitro-Befruchtung eingesetzt wird, ist abhängig von der Fruchtbarkeit der Partner. Jedes siebte Paar bleibt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ungewollt kinderlos. Die Gründe dafür sind vielfältig. Als klinisch steril wird ein Paar erst eingestuft, wenn es nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehrs nicht zur Befruchtung gekommen ist. Wer von beiden unfruchtbar ist, spielt dabei keine Rolle. In diesem Fall können sich die Paare an sogenannte Kinderwunschzentren wenden und dort eine In-vitro-Befruchtung vornehmen lassen. In-vitro bedeutet hierbei so viel wie im Glas. Gemeint ist damit die Befruchtung einer Eizelle außerhalb des weiblichen Körpers in der Petrischale. Die Behandlungen im Kinderwunschzentrum kosten mindestens 3.000 Euro. Die Hälfte der Kosten für die ersten drei Versuche kann von der Krankenkasse zurückerstattet werden, vorausgesetzt der Mann ist nicht älter als 55 Jahre und die Frau nicht über 40. Außerdem müssen die Partner verheiratet sein. Inzwischen gibt es in Deutschland an die 140 solcher Kinderwunschzentren, in denen ca. 10.000 Kinder pro Jahr gezeugt werden. Das Durchschnittsalter der behandelten Frauen ist in den Jahren 2004 bis 2014 von 34 auf 38 gestiegen, was mit dem Wunsch vieler Frauen zusammenhängt, sich vor der Familiengründung auf die eigene Karriere zu konzentrieren. Unabhängig davon, welche Art der In-vitro-Befruchtung angewendet wird, müssen der Frau operativ Eizellen entnommen werden. Weil normalerweise nur eine Eizelle pro Zyklus zur Reifung kommt, werden den Frauen Hormone unter die Bauchdecke gespritzt. Diese bewirken, dass statt einer ca. 12 bis 40 Eizellen heranreifen, welche am Ende des Reifungsprozesses transvaginal und unter Vollnarkose entnommen werden. Konkret bedeutet das, mithilfe eines ultraschallgesteuerten Monitors manövriert der Arzt oder die Ärztin einen langen Schlauch in die Eierstöcke, durch welchen die Eizellen abgesaugt werden können. Dieser Prozess dauert etwa 10 Minuten. Welche Methode der Befruchtung anschließend angewendet wird, hängt davon ab, bei welchem der Partner das Problem vermutet wird. Geht man von einer sogenannten Infertilität der Frau aus, kommt die In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, zum Einsatz. Sie wurde bereits 1979 das erste Mal erfolgreich durchgeführt. Bei der IVF werden die extrahierten Eizellen zusammen mit den Spermien des Mannes in eine Petrischale gegeben, sodass die mobilsten Spermazonen die Eizellen befruchten können. Das Ganze funktioniert also ganz ähnlich wie bei einer natürlichen Befruchtung innerhalb des Körpers. Die Erfolgsquote dieser Methode liegt bei ca. 50%. Enthält das Ejakulat des Mannes jedoch zu wenige mobile Spermien, wird eine intrazytoplastische Spermieninjektion, ICSI, durchgeführt. Das Vorgehen hierbei ist etwas komplizierter als bei der IVF. Einzelne Spermatozoen müssen ausgewählt und anschließend mithilfe einer hydraulisch gesteuerten Injektionspipette in die Eizelle eingeführt werden. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Befruchtung bei dieser Methode glückt, um 30% höher als bei der IVF. Blink Nummer 4. Samenbanken betreiben moderne Menschenzüchtung. Eine weitere Möglichkeit der Zeugung neuen Lebens ist es, Samenbanken zu nutzen. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn Samenbanken machen zwar alles möglich, was du dir für dein Kind wünschst, ob du eine Sportskanone, eine Intelligenzbestie oder doch lieber den nächsten kleinen Beethoven haben möchtest, aber zu welchem Preis? Um ihren Klienten die perfekten Kinder anbieten zu können, wählen die Samenbanken ihre Spender nach den gesellschaftlichen Idealvorstellungen aus. Nur 10% der Bewerber dürfen in deutschen Samenbanken ihr Ejakulat spenden. Bei California Cyrobank, der größten amerikanischen Samenbank, werden sogar nur 1% der jährlich ca. 18.000 Bewerber angenommen. Die erste Grundvoraussetzung für die Annahme eines Spenders ist dessen Gesundheit. Durch Familienanamnesen soll sichergestellt werden, dass keine Dispositionen für Erbkrankheiten vorliegen. Doch das ist noch lange nicht das einzige Entscheidungskriterium. Auch das Aussehen der Spender spielt eine große Rolle. So werden die Spender beispielsweise darum gebeten, in einem Fragebogen ihre eigene Figur einzuschätzen. Die Antwortmöglichkeiten reichen jedoch nur von schlank bis athletisch. Korpulente Spender sind also gar nicht erst vorgesehen. Zudem akzeptieren die meisten Samenbanken in Deutschland und den USA ausschließlich Spender mit akademischen Ausbildungen. So wurden für die meisten großen Samenbanken in den USA ganz bewusst Standorte gewählt, die sich in der Nähe von Elite-Unis wie Stanford, Harvard oder MIT befinden. Die Spender sollen schließlich eine gesellschaftliche Elite abbilden. Nur dieser Elite ist es erlaubt, sich überdurchschnittlich oft fortzupflanzen. Das jedenfalls ist die Message, die die Samenbanken durch solche Auswahlkriterien in die Welt senden. Manche Banken gehen sogar so weit, die Samen hellhäutiger Männer teurer zu verkaufen als die von lateinamerikanischen oder dunkelhäutigen Spendern. Auf diese Weise beurteilen die Samenbanken, wie viel ein Leben jeweils wert ist. Assoziationen mit der menschenverachtenden Eugenik des beginnenden 20. Jahrhunderts liegen hier nicht mehr fern. Auf der Website der Samenbank California Cyrobank wird potenziellen Kunden der perfekte Spender versprochen, egal ob man sich nun einen klugen Gelehrten, einen begabten Musiker oder einen talentierten Athleten wünscht. Die Kurzbiografien der Donors of the Month handeln alle von attraktiven jungen Männern mit künstlerisch-sportlichen Mehrfachbegabungen. Anhand von aufwendig gestalteten Hochglanzprofilen können sich die Klienten ihren Spender aussuchen. In diesen sind neben den Biografien auch professionelle Handschriftanalysen enthalten, sowie die Ergebnisse eines Persönlichkeitstests zur Zuordnung in die Kategorien Beschützer, Rationalist, Idealist oder Kunsthandwerker. Des Weiteren werden Phantombilder generiert und mithilfe der Gesichtserkennung angegeben, welchem Prominenten der jeweilige Spender am meisten ähnelt. So können sich die Kunden zum Beispiel alle Männer anzeigen lassen, die Brad Pitt ähnlich sehen und nach diesem Kriterium den Vater ihres Kindes auswählen. Blink Nummer 5. Kommerzielle Leihmutterschaft basiert auf dem Klassenunterschied zwischen der Leihmutter und den Auftragseltern. Eine Schwangerschaft kostet jede Menge Zeit und Energie oder eben Geld. Wer genug davon hat, muss die Strapazen einer Schwangerschaft nicht unbedingt selbst auf sich nehmen, um ein Kind zu bekommen. Die Alternative nennt sich Leihmutterschaft. Anders als die Auswahl der Samenspender erfolgt die Wahl potenzieller Leihmütter nicht aufgrund kognitiver Qualifikationen, sondern infolge gewisser gesellschaftlicher Strukturen. In der Regel werden nämlich Frauen aus einer ganz speziellen sozialen Gruppe zur Leihmutterschaft herangezogen, die bereits strukturell benachteiligt ist: alleinerziehende Mütter. Die meisten Agenturen zur Vermittlung von Leihmutterschaft bevorzugen ledige oder geschiedene Frauen, da Komplikationen durch Vaterschaftsansprüche des Ehemanns hier von vornherein ausgeschlossen werden können. Außerdem werden Frauen präferiert, die bereits eigene Kinder zur Welt gebracht haben. Diese überstehen die Geburt oft besser und es fällt ihnen leichter, sich vom Auftragssäugling zu trennen. Diese Leihmütter entstammen zumeist einem ganz anderen Milieu als die Auftragseltern. Für sie ist die finanzielle Entlohnung die Hauptmotivation, denn mit keiner anderen Tätigkeit könnten sie so hohe Erträge erzielen wie mit der Lohnschwangerschaft. Das ist vor allem bei Frauen so, die aus prekären Verhältnissen stammen. Die Auftragseltern hingegen müssen in der Lage sein, die Kosten zu übernehmen, die bei einer solchen Leihmutterschaft anfallen. In den 80er Jahren waren das in den USA noch an die $10.000. Im Jahr 2014 mussten die Auftraggeber schon mit Beträgen von $30.000 bis $50.000 pro Schwangerschaft rechnen. Wie schwer dieser Klassenunterschied zwischen Auftragseltern und Leihmüttern ins Gewicht fallen kann, zeigt sich am Beispiel der international rezipierten Geschichte von Baby M. Baby M war ein Auftragsbaby oder sollte zumindest eines werden. Nach seiner Geburt 1986 weigerte sich seine Leihmutter Mary Beth Whitehead jedoch, ihren Säugling den Auftragseltern zu übergeben. Es kam zur Anzeige. In der ganzen Welt wurde damals mitverfolgt, wie das höchste Gericht in New Jersey schließlich entschied, kommerzielle Leihmutterschaft sei eine Form von Handel mit dem menschlichen Leben und daher genau wie die kommerzielle Adoption illegal. Die Krux war jedoch: Trotz dieses Urteilsspruchs wurde das Sorgerecht dem Ehepaar zugesprochen, das das Kind in Auftrag gegeben hatte. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass das Kindeswohl im Haushalt zweier verheirateter Ärzte besser zu gewährleisten sei als bei einer alleinerziehenden Mutter, die keinen Schulabschluss hatte und in prekären Verhältnissen lebte. So waren es also genau die Kriterien, die Whitehead als Leihmutter qualifiziert hatten, welche sie nun in den Augen der Richter als Mutter disqualifizierten. Wie sich das Konzept von Leihmutterschaft nach der gesellschaftlichen Debatte um den Fall von Baby M weiterentwickelte, hörst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Die neuen Protagonistinnen der Reproduktionstechnologie sind Eizellenspenderinnen und Tragemütter. Was macht eine Frau zur Mutter? Ist es die Eizelle, die Schwangerschaft oder doch eher die mütterliche Fürsorge? Diese Frage ist keinesfalls so unsinnig, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag, denn in manchen Fällen werden diese drei Funktionen von verschiedenen Frauen erfüllt. In den 90er Jahren unterteilten die amerikanischen Ärzte Mark Sauer und Richard Paulson die weibliche Reproduktionsfunktion nach dem Vorbild der Computertechnologie in die Kategorien Software und Hardware auf. Als Software galt allein die Eizelle. Alles andere fiel unter die Kategorie Hardware. Aus dieser Unterteilung schufen Leihmutteragenturen zwei neue Rollen in der Reproduktionstechnologie, die der Eizellenspenderin und die der Tragemutter. Aufgabe der Eizellenspenderin ist es, eine Eizelle zur Verfügung zu stellen, welche entnommen und anschließend in vitro befruchtet werden kann. Die befruchtete Eizelle wird in die Gebärmutter der Tragemutter eingesetzt, wo sie schließlich heranreifen soll. Im Gegensatz zur Leihmutter, die ihre Gebärfähigkeit und eine Eizelle zur Verfügung stellt, ist die Tragemutter also nicht die biologische Mutter des Kindes. Mithilfe von Stars wie Madonna konnte sich das Konzept der Tragemutterschaft mittlerweile als Möglichkeit etablieren, Karriere und Mutterschaft miteinander zu verbinden. Bei der Auswahl der Tragemütter gelten dieselben Kriterien wie früher bei der Leihmutterwahl. Agenturen zur Vermittlung von Tragemüttern werben oft auf den schwarzen Brettern von Supermärkten in amerikanischen Vorstädten, dort also, wo die Schönen und Reichen leben und wo in der Regel auch die Eizellenspenderinnen herkommen. Die Kriterien zur Wahl der Spenderinnen sind nämlich mit denen zu vergleichen, die bei der Auswahl von Samenspendern angewandt werden. Ähnlich wie die Samenbanken präsentieren die entsprechenden Agenturen in ihren Profilen rundum perfekte Kandidatinnen, die Bestleistungen in allen Bereichen wie Sport, Wissenschaft und Kunst vorweisen können. Die Eizellspende kann für die Spenderinnen ein durchaus lukratives Geschäft sein. Doch während es völlig normal und gesellschaftlich akzeptiert zu sein scheint, wenn Männer für $1.200 im Monat dreimal die Woche ihren Samen abgeben, ist die Eizellspende in den USA immer noch starker Kritik ausgesetzt. $8.000 erhalten Frauen für ihre erste Spende, 10.000 für jede weitere. Dafür müssen sie eine umständliche OP und schmerzhafte Behandlungen über sich ergehen lassen. Trotzdem darf das Geld offiziell keine Rolle spielen. Manche Agenturen lehnen sogar Spenderinnen ab, die als Hauptmotivation finanzielle Gründe angeben. Auch im wissenschaftlichen Diskurs wird immer wieder behauptet, den Spenderinnen gehe es in erster Linie darum, neues Leben zu schenken und die Fähigkeit dazu mit anderen zu teilen. Oder aber, so heißt es, sie wollten ihr schlechtes Gewissen wegen einer Abtreibung oder Totgeburt loswerden. Blink Nummer 7. Das deutsche Verbot von Leihmutterschaft, Eizellspende und Tragemutterschaft führt zu Reproduktionstourismus. Das Geschäft mit Eizellen und Leihmutterschaft bringt also jede Menge Probleme mit sich. Allerdings kann ein Verbot auch nicht die Lösung sein, wie sich derzeit in Deutschland zeigt. In den 80er Jahren gab es in ganz Deutschland etwa 24 Agenturen, die eine Vermittlung von Leihmüttern an Auftragseltern anboten. Mit dem oben beschriebenen Fall von Baby M geriet das Konzept der Leihmutterschaft jedoch stark in Verruf. Am 01.01.1991 trat dann das Embryonenschutzgesetz in Kraft. Dieses bildet auch heute noch die Basis der deutschen Politik zur assistierten Empfängnis. Es besagt, dass sowohl die Leih- und Tragemutterschaft als auch die Eizellspende in Deutschland aus ethischen Gründen illegal sind. Jeder Verstoß, heißt es dort, wird mit einer Haftstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet, allerdings nicht etwa für die Mütter, Spenderinnen und Auftragseltern, sondern für die ausführenden Ärzte und Vermittlungsinstitutionen. Diese gesetzliche Regelung hat jedoch nicht zur Folge, dass auf diese Formen der Empfängnis in Deutschland verzichtet wird. Die Probleme werden dadurch lediglich verschoben. Viele deutsche Paare mit Kinderwunsch reisen in wirtschaftlich schwächere Länder, in denen Eizellspende und Tragemutterschaft legal sind. In Indien oder Osteuropa zum Beispiel gibt es Agenturen, die speziell auf die deutsche Klientel ausgerichtet sind. Ihre Angebote werden in deutscher Sprache beworben und auf ukrainischen Websites wird nicht selten das nordeuropäische Erscheinungsbild der Spenderinnen hervorgehoben. Eine der größten Agenturen zur Vermittlung von Tragemüttern und Eizellenspenderinnen ist Biotex.com. Hier werden künstliche Befruchtungen von gespendeten Eizellen für ca. 10.000 Euro angeboten. Um eine Tragemutter dazu zu bekommen, müssen weitere 28.000 Euro aufgewendet werden. Ein echtes Schnäppchen. In Amerika bezahlt man mitunter das Fünffache für eine Tragemutter. Um den Aufenthalt der deutschen Gäste möglichst angenehm und bequem zu gestalten, werden die Klienten in Apartments am Kiewer Stadtrand untergebracht, wo sich hochqualifiziertes Dienstpersonal um alle Belange der wertvollen Kunden kümmert. So fährt die deutsche Elite also in die Ukraine, um dort eine Dienstleistung zu beziehen, die in Deutschland aus ethischen Gründen verboten ist und in ökonomisch ähnlich situierten Ländern das Fünffache kosten würde. Wenn du diesen Reproduktionstourismus nicht unterstützen möchtest und dir trotzdem deinen Kinderwunsch erfüllen willst, höre mehr über alternative Möglichkeiten im nächsten Blink. Blink Nummer 8. Neue Reproduktionstechnologien sind nur eine Variante der Familienplanung für homosexuelle Paare und Alleinstehende. Auch homosexuelle Paare und Alleinstehende mit Kinderwunsch profitieren von den neuen technischen Möglichkeiten. Die Reproduktionstechnologie könnte also einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Menschen, Lebens- und Familienmodelle leisten. Tatsächlich ist das jedoch noch nicht der Fall. Homosexuelle und alleinstehende Menschen werden von der Reproduktionsmedizin nämlich keineswegs gefördert, sondern sogar diskriminiert. In Deutschland gibt es seit 2006 eine Richtlinie, welche bestimmt, wer eine Samenspende empfangen darf und wer nicht. Alleinstehende Frauen oder Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen beispielsweise haben keinen Anspruch darauf. Doch weil eine Richtlinie kein Gesetz ist, sondern immer nur eine Empfehlung, unterlaufen viele Samenbanken diese Regelung. Daher können sich homosexuelle Paare und Alleinstehende die neuen Technologien unter der Hand trotz Diskriminierung zunutze machen. Etwa 50% der Klienten liberaler Samenbanken in Deutschland und den USA sind lesbische Paare. Diese müssen allerdings verheiratet oder verpartnert sein, wenn beide Frauen per Adoption gleichberechtigt für das Kind verantwortlich sein wollen. Zur Anzahl alleinerziehender Mütter, die eine Samenspende erhalten, wollen die Banken keine Angaben machen. Die Kundschaft liberaler US-amerikanischer Leihmutteragenturen wie Growing Generations besteht zu 70% aus schwulen Paaren. Doch weil das Engagement einer Leihmutter sehr kostspielig ist, können sich nur vermögende Paare ihren Kinderwunsch auf diese Weise erfüllen. Für die anderen ist es schwierig, ein Kind zu bekommen. Im Gegensatz zu heterosexuellen Partnern können homosexuelle Paare nämlich nicht einfach auf die günstigeren Angebote der Leihmutteragenturen im Ausland zurückgreifen. Denn in vielen Staaten, in denen die Leihmutterschaft legal ist, zum Beispiel der Ukraine, wird die gleichgeschlechtliche Liebe noch immer als Straftat betrachtet. Glücklicherweise gibt es neben den kommerziellen Reproduktionsmethoden auch noch andere Optionen. Um Samen ohne Penetration in die Vagina einzuführen, braucht es zum Beispiel keine komplizierten Technologien. Ein Plastikbecher und eine Spritze reichen schon. Diese Methode nennt sich Heiminsemination. Viele lesbische Paare und Alleinstehende nutzen diese Möglichkeit schon. Oftmals werden Männer aus dem Bekanntenkreis oder der LGBT-Community um eine Spende gebeten. Es gibt jedoch auch Internetseiten, auf denen Interessierte einander finden, um Regenbogenfamilien zu gründen. Die Absprachen können hierbei ganz verschieden sein. Einige Spenderväter übernehmen bewusst Verantwortung für ihre Kinder, wenn dies von beiden Seiten gewünscht wird. Andere sind lieber nur Spender. Die moderne Gesellschaft bietet viele gute Wege und Konstellationen, um ein Kind zu zeugen und großzuziehen. Menschen haben Tatsachen geschaffen. Nun ist es an der Politik zu folgen und Gesetze zu entwerfen, die echte Gleichberechtigung bei der Familienplanung ermöglichen und gleichzeitig kriminelle und diskriminierende Geschäfte mit der Reproduktionstechnologie verhindern. Danke, dass du dir die Blinks zu Kinder machen von Andreas Bernhard angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Das Modell der klassischen Kleinfamilie ist nur noch eines unter vielen. Die neuen Reproduktionstechnologien sind eine große Chance, um zwischen den verschiedenen Lebensmodellen für Gleichberechtigung zu sorgen. So wie In-vitro-Befruchtungen, Samen- und Eizellspende und Trage- und Leihmutterschaft derzeit gesetzlich gehandhabt werden, bringen sie jedoch noch jede Menge Probleme mit sich. Daher ist es wichtig, die richtigen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für diese Technologien zu schaffen, denn andernfalls sorgen sie nur dafür, dass die gesellschaftlichen Gräben noch weiter aufklaffen. Was du konkret umsetzen kannst? Denk doch mal an deine Freunde. Du wünschst dir sehnlichst ein Kind, hast aber keinen Partner oder keine Partnerin und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würdest du in nächster Zeit einen oder eine finden. Dann denk doch mal darüber nach, mit einer Freundin, einem Freund oder Gleichgesinnten ein Kind zu bekommen. Schließlich gehen Freundschaften viel seltener in die Brüche als Liebesbeziehungen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Kindermachen als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.